Ausgesetzt, adoptiert, angekommen im Jetzt. Mayas Geschichte. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Und heute der Beginn einer neuen Reihe zum Thema Biografien und Biografiearbeit. Wer unsere Arbeit schon eine Weile verfolgt oder sogar schon Seminar bei uns besucht hat, der weiß, dass das Thema Biografien, Lebensrhythmen einen großen Teil auch unserer Arbeit ausmacht. Und wir starten heute eine neue Reihe, die vor allen Dingen von Alexandras Arbeit getragen wird, mit der Vorstellung eines Buchs von Maya. Maya kennt weder ihren Geburtsort noch ihr Geburtsdatum noch ihre Eltern. Sie wurde in Südkorea geboren und dann sehr, sehr früh von den Eltern ausgesetzt und dann adoptiert. Und Alexandra und sie haben sich in jungen Jahren kennengelernt, ein paar Jahre begleitet, dann haben sich die aus den Augen verloren und dann wiedergefunden über Mayas Buch. Und das werden sie dir aber jetzt gleich persönlich erzählen in dem Interview und der Buchvorstellung, die die beiden gemeinsam gestaltet haben. Dabei wünsche ich ganz viel Vergnügen und ohne weitere lange Vorrede springen wir rein in das Interview von Alexandra mit Maya. Viel Vergnügen.
Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Alexandra Boos aus Reutlingen. Ich sitze hier in meiner Praxis. Ich bin seit 2006 selbstständig. Ich bin Ausbilderin in gewaltfreier Kommunikation, Mediation und empathischer Biografiearbeit. Ich arbeite auch noch in der Jugendhilfe als Betreuerin und ich habe 4 erwachsene Söhne. Da bin ich so stolz, dass die alle groß sind. Der Jüngste wird 20 und ich habe 2 ganz tolle Enkelsöhne. Das ist so mein Lebenswerk, was jetzt beendet ist und wie weiterfließt. Und jetzt habe ich die große Freude, die Maya wiederzusehen. Wir haben uns, ich habe jetzt mal geschätzt, wir haben festgestellt, dass wir beide nicht gut in Jahreszahlen sind, 1997, 1998 rum kennengelernt. Da habe ich studiert und du hast die Fachhochschulreife nachgeholt. Und wir haben beide in einer Bar gejobbt, da haben wir uns kennengelernt. Und ich fand die Maya immer so toll. Die Maya kam und war immer frisch und immer lächelnd und freudig, so wie jetzt auch. Und ich habe sie bewundert, wie sie da mit den Menschen in Kontakt gegangen ist und für jeden noch ein offenes Ohr, obwohl der Laden manchmal rappelvoll war. Und sie konnte wie 2, 3, 4, 5 Sachen auf einmal. Und ich dachte immer, oh, die Maya, die ist toll. Und ich habe immer so schön ganz geruhsam und bedacht meine Sachen gemacht. Und ich war damals, habe ich mich überhaupt nicht zugehörig gesehen, weil ich war eben schon Mutter und ich hatte meine Aufgaben. Ich musste nach der Arbeit schnell heim, den Haushalt machen, die Kinder für mein Studium lernen. Mein Sohn war sehr krank auch in der Zeit. Und dann kam die Maya eines Tages und sagte, wollen wir nicht mal uns treffen? Und habe ich mich so gefreut, dass sich jemand für mich interessiert, dass jemand, obwohl ich da die Mama von 2 Kindern bin, sagte, hey, du interessierst mich, wollen wir uns kennenlernen? Und dann ist eine ganz schöne Freundschaft entstanden und wir haben viel zusammen gemacht. Wir haben viel mit meinen Kindern auch gemacht. Und ich habe die Maya kennengelernt als eine Frau, die am liebsten Menschen zusammenbringt. Also sie hat dann ihren Partner kennengelernt und ich habe all seine Freunde und Kollegen kennengelernt. Die saßen dann plötzlich auch bei mir mit am Tisch oder ich dort mit am Tisch. Und das fand ich so schön, weil plötzlich waren Menschen um mich rum, die ich ohne Maya überhaupt nicht kennengelernt hätte. Dann bist du weggezogen nach Wiesbaden. Ich habe dich da nochmal besucht. Du hast mich nochmal besucht. Aber dann ist es wie verlaufen. Gell? Bei mir kam das 3. und 4. Kind. Du bist deinen Weg gegangen und jetzt war tatsächlich ganz viele Jahre Ruhe. Und ich habe dann erfahren, dass die Maya ihr Leben in ein Buch geschrieben hat mit der Katharina Sander zusammen.
Schlicht.
Licht. Oh, Schlicht. Hast du eben? Entschuldigung, Katharina Schlicht. Und habe das natürlich sofort bestellt und gelesen und war so gerührt, ne? Nach dem Eindruck von damals nochmal ein ganz anderes Bild von Maya zu bekommen und habe ihr geschrieben und so haben wir wieder ein Gespräch gehabt und haben die Idee gefunden, heute Abend zusammen zu sprechen. Ja, wie gesagt, die Maja ist damals nach Wiesbaden gezogen mit ihrem damaligen Mann, der dort sich beruflich verändert hat. Und schon als ich Maja kennengelernt hatte, war sie eine Bewegungsfrau. Sie hat sich so gerne bewegt und hat sich für Sport interessiert. Und heute ist sie Yogalehrerin und hat ihr eigenes Yoga-Studio, Maja Yoga in Eltville. Und sie hat ganz viele andere Fortbildungen noch gemacht, aber heute ist sie natürlich auch Autorin, Mitautorin. Und ich bin ganz freudig, dass du da bist. Und nun darfst du von deinem Leben erzählen.
Erstmal herzlichen Dank für dein Intro. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe keine vier Kinder jetzt wie Alexandra, aber als wir uns kennengelernt haben, aus meiner Perspektive, ja, ich war eher so die wilde Hilde und die Alexandra. Ich habe sie von Anfang an gern gehabt, aber mit ihr arbeiten, es war relativ schwierig. Sie war sehr langsam. Und manchmal war es so, wo man sagte, oh, bisschen schneller, bisschen schneller. Aber es war wahrscheinlich das, was du heute auch sehr stark verkörperst, diese Fürsorglichkeit, die du einfach ausstrahlst, und die Wärme, die hat mich einfach angezogen. Und in der Zeit war ich auch sehr auf der Suche. Ja? Ich war einfach auf mich allein gestellt, wie schon so oft. Und da warst du einfach dann da, ja, in einem Bereich, in einem Café, wo es eher so wild abging und man kaum Zeit gefunden hat. Und es war einfach eine sehr aufregende Zeit. Aber ja, was soll ich sagen? Wie soll ich anfangen? Im Endeffekt, ich möchte erstmal auch von meiner Seite alle willkommen heißen, die sich hier zugeschaltet haben. Leute, die ich kenne, die ich nicht kenne, und ich freue mich, dass das Interesse einfach da ist, dass wir dieses Gespräch zusammen führen. Und ich möchte auch ein warm welcome for the English speaking friends. Und es ist unglaublich viel passiert, seitdem wir uns natürlich aus den Augen verloren haben. Und umso schöner ist, dass dieses Buch uns wieder zusammengeführt hat, auf ganz unglaubliche, mysteriöse Art und Weise. Ich kann nur sagen, als ich die E-Mail von der Alexandra erhalten hatte, sie hat irgendwie so geschrieben, dass sie das Buch gelesen hat und hat mir ein paar Zeilen geschrieben. Ich habe bitterlich geweint, weil ich so, so gerührt war, was sie geschrieben hat. Und dann haben wir auch relativ zügig telefoniert und ja, es ist, wie es manchmal so ist. Man trifft Menschen und es kann auseinandergehen eine Zeit lang. Und wenn man aber zusammenkommt, ist diese Wärme oder das, was man damals schon empfunden hat, ist eigentlich wieder da. Man zapft im Gleichen wieder an.
Ja.
Ja. Wenn ich jetzt so anfange, würde ich ganz gern, weil ich frage mich, man fragt sich natürlich, warum macht man die Dinge, die man tut? Also, was ist der Antrieb? Was ist der Beweggrund? Warum wird man Yogalehrer oder Yogalehrerin? Warum wird man Coach? Warum schreibt man ein Buch? Und ich habe länger darüber nachgedacht und habe festgestellt, dass es das, was man wirklich sich wünscht, ist, dass man die Menschen berührt. Und seit ungefähr 2 Jahren schreibe ich so kleinere Texte, die benutze ich auch für meinen Unterricht. Und ich würde ganz gerne einen vorlesen. Der ist relativ neu. Ah, bevor ich das mache, was mir einfällt. Zum Ende dieses Gesprächs habe ich noch eine Überraschung. Also ihr solltet bis zum Schluss dranbleiben, wenn es für euch möglich ist. Ich habe eine Überraschung, die ich aber erst zum Schluss dann sagen werde. Okay, jetzt zu der kleinen Inspiration, die ich schreibe, mit der ich gerne unser Gespräch auch eröffnen möchte. Und ihr könnt gerne auch die Augen schließen für einen Moment, um einfach das mehr in euch aufzunehmen. Es heißt, berührt sein. Es ist unser tiefer Wunsch, sich von Herz zu begegnen, uns durch Wort, Klang, Kunst, Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Dies führt uns in Verbindung mit etwas, das größer ist als wir selbst. Dieses Etwas ist wie der sanfte Hauch des Universums, welcher uns selbst tief im Herzen berührt. In einem solchen Bewusstsein liegt der Spirit und die Göttlichkeit, mit der wir andere im Herzen berühren. Ich könnte es auch auf Englisch noch mal vorlesen, wenn du möchtest. Möchtest du?
Ich würd gern weitergehen. Ja, da beschreibst du ja schon den Weg, den du gegangen bist in diesen Worten und den Weg, den du auch anderen wünschst, mit dem du mit deinem Buch ja auch Mut machen möchtest.
Absolut, ja.
Und das Buch heißt Ausgesetzt, Punkt, Adoptiert, Punkt, Angekommen, Punkt.
Im Jetzt.
Im Jetzt, ja. Und vielleicht kannst du uns erst mal schildern, wie kommt es, dass du ausgesetzt worden bist? Was war die Situation, als du geboren wurdest in Südkorea?
Also, als wir das Buch gemeinsam gestaltet haben, uns den Titel auch zu suchen, diese drei Worte oder diesen Satz, das ist im Endeffekt beschreibt den Werdegang. Und mit ausgesetzt, so hat eigentlich bei mir alles begonnen. Ich bin gefunden in Seoul, in einem, Entschuldigung, in Daegu, in einem, also in Südkorea, in einem Körbchen. So wurde man mir das erzählt, und wurde bei einer Polizeistation abgegeben. Also ich bin ein Findelkind. Das Ding ist, dass ich im Nachhinein, man weiß nie genau, ob die, ja, ob die, das der Wahrheit entspricht. Aber wir nehmen es jetzt mal an, dass es so war. Und so bin ich ja ins Leben gekommen. Also ein halbes Jahr alt, gefunden, ausgesetzt und dann in einem Kinderheim aufgewachsen.
Bis du 2,5 Jahre alt warst, warst du in dem Kinderheim?
Ja.
Und dann wurdest du von einer deutschen, einer schwäbischen Familie
Genau.
adoptiert.
In der Nähe von Tübingen, Reutlingen, also in der Ecke, wo wir uns auch kennengelernt haben.
Ja.
Auf dem Dorf bin ich groß geworden. Das wird auch beschrieben in dem Buch, wie halt damals auch die Zeit war, wo wenig Ausländer in Deutschland waren. Es waren eher, sage ich mal, Gastarbeiter, die sehr einfach gelebt haben. Und ich bin bei einer Familie groß geworden, die mein Vater Diplom-Ingenieur, meine Mutter Hausfrau, ja, in einem kleinen Doppelreihenhaushälfte auf dem Dorf, wie gesagt, in Dettenhausen.
Und du beschreibst auch in deinem Buch, wie die Blicke dich immer wieder getroffen haben und wie sie dich auch ganz tief getroffen haben und verunsichert haben.
Also, ja, man muss sich das ja so vorstellen, dass zu der Zeit, wo ich nach Deutschland gekommen bin, war es einfach nicht üblich, auch dass Ausländer da waren, Asiaten glaube ich überhaupt nicht. Und meine Eltern hatten ja drei eigene Kinder und ich kam sozusagen als letztes hinzu. Und es gab einfach Schwierigkeiten, ja, Schwierigkeiten in dem Sinne, dass ich überfordert war als Kind natürlich. Von zu Hause Schwierigkeiten, weil der Umgang, sie wussten auch nicht genau, wie sie mit mir umgehen sollen. Dann auch einfach in der Schule, wie es ja so ist, wenn du anders ausschaust, du wirst gehänselt oder ja. Diese ganzen Situationen, und es gibt halt so ein paar sag ich mal, ganz anschauliche Geschichten im Buch, die das gut beschreiben. Ob das der erste Schultag ist, ob diese Situationen sind, die mir einfach widerfahren sind, dadurch, dass ich anders ausgeschaut habe und anders ausschaue. Und ich bin eigentlich immer so groß geworden, so nach dem Motto, ich gehöre hier nicht hin. Und meine Eltern waren ja, wie gesagt, sehr überfordert mit sich selbst, mit der ganzen Familie, mit der Situation. Und haben einfach auch nicht verstanden, dass sie ein traumatisiertes Kind haben. Das ist, die waren auch nicht irgendwie mit, ich bin über Terre des Hommes vermittelt worden, also über diese Organisation Terre des Hommes. Und sie wussten es einfach nicht besser, ja. Sie dachten ja, Maja, jetzt tu mal alles Koreanische ablegen und werd mal so einfach deutsch. Und sie meinten das sehr gut, nur das hat natürlich nur begrenzt funktioniert, ja. Weil immer wieder, wenn ich Leute gesehen habe oder die mich gesehen haben, dann war ich auch völlig verunsichert, weil ich wurde angeschaut und wenn man mich länger angeschaut hat, dann habe ich gleich geheult. Ich war einfach ganz ja, labil, ja, und auch ohne Schutz.
Ja, und deswegen war es für mich so ein Bild, dass das Ausgesetztsein nicht allein der Tag war, an dem du gefunden worden bist, sondern dass dieses Ausgesetztsein immer weiterging, ne? Also, es hat mich auch berührt zu lesen, wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist. Ohne Schuhe, mit einem Mäntelchen. Deine Mutter hat Tagebuch geschrieben und da stand drin, dass sie dich erstmal waschen musste. Du warst so dreckig und hast gestunken und die Haare musste sie schneiden. Ist eigentlich verwahrlost. Ne? Also, wo schon die Frage entsteht, was warst du allem ausgesetzt im Kinderheim? Und jetzt kommst du da mit einem Flugzeug zu uns nach Deutschland. Alle sehen anders aus, die sprechen anders, geben dir einen anderen Namen. Also da war ja nichts mehr für dich bekannt und vertraut, sondern alles völlig fremd. Und du warst dem alleine und einsam ausgesetzt. Und immer wieder auch diesen Blicken. Ja,
ja, also ich glaube, ich habe das jahrelang gar nicht bewusst so für mich kanalisieren können. Aber als meine Tochter geboren worden ist mit 2,5 Jahren, also als sie 2,5 Jahre alt wurde und mir bewusst wurde, was sie alles in der Zeit schon weiß, wie sie spricht, sie weiß, wo ihr Zuhause ist, wer Mama, Papa ist, dann wurde es mir so richtig bewusst, was, dass ich in, also zu der Zeit dann auch ja ein Schock hatte, ja, einen absoluten Schock. Und ich habe interessanterweise durch das Tagebuch auch nachlesen können, dass ich nach einer Woche war ich schon, als gekommen bin von Korea, nach einer Woche war ich schon stubenrein und konnte ich schon sprechen, also konnte ein paar einzelne Worte sagen. Und mein ganzer Körper war eigentlich ständig unter Alarmbereitschaft. Also so eine Not von Überleben, Survival, dass ich sozusagen eine Anpassungsstrategie sofort entwickelt habe. Also dass ich, wie gesagt, nach einer Woche sofort nicht mehr ins Bett gemacht habe oder sonstiges, konnte schon auf dem Klo sitzen und also war so, so schnell. Das hört sich ja im ersten Moment natürlich total gut an, aber im Nachhinein weiß man einfach, dass es aus einer Not letztendlich auch war.
Ja, und aus purer Angst ums Leben. Und du schreibst auch, dass der Ort, die Familie, in die du adoptiert worden bist, kein sicherer Ort war. Da war viel Überforderung, die hast du schon angesprochen, aber auch viel Geschrei, viel Gewalt, Schläge urplötzlich ohne Zusammenhang. Du warst eigentlich immer und überall in Hab-Acht-Stellung.
Ja.
Und du schreibst auch, dass die Momente, wo du mal entspannen konntest, mal ein bisschen sicher warst, das war im Spiel. ne?
Genau,
In
genau.
deiner Fantasie, wenn du mit deiner Happy Family gespielt hast,
Ich
dann
hatte
war
lang,
alles gut.
genau, ich hatte lang mit Barbie gespielt. Also ich glaube, bis mit 15 habe ich immer noch Barbie gespielt, aber ich hatte da auch schon Ken. Ken war ja dann auch schon da. Dann die Happy Family, die war wirklich so eine ganze Familie mit Kutsche und sowas. Ich glaube, ja, so in meinem Zimmer, das rosa gestrichen war, das war so mein Ort, wo ich einfach dann eingetaucht bin, zum mit mir alleine zu spielen. Und dann natürlich, ja, ich hatte Gott sei Dank auch Freundinnen, wo ich auch sehr oft gespielt habe. Ja, da war eine Nachbarin, die hat einen riesen Garten. Dann haben wir immer so verschiedene Filme nachgespielt. Da konnte ich dann Prinzessin sein, Indianerin sein, die schönste, die beste und dann auch mal wieder ein Mann sein, also ich die Böse sein. Also ich konnte da so einfach in diese ganzen Rollen schlüpfen. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Hatte auch irgendwann, glaube ich, mal so einen Zirkus organisiert und dann war ich der Clown ja, ich konnte mich in dem Spielen sehr gut einfach abtauchen und da war auch, dann war das der Ort der Sicherheit.
Ja. Aber du schreibst auch, wie du in diesem rosa Zimmer sitzt, weinend in der Hoffnung, jemand kommt und tröstet dich. Du hast die Familie unten lachen und toben hören, aber da ist keiner gekommen.
Ja, es gab ja oft Situationen, wo wir am Esstisch waren und dann gab es einfach eine Ohrfeige und man wusste eigentlich gar nicht, was bis jetzt passiert oder wurde irgendwas gesagt oder und dann, man hat versucht, immer schnell zu essen, ja, irgendwie schnell zu essen, sowieso bei so vielen Kindern auch, prinzipiell, aber auch einfach schnell, damit man irgendwie schnell auch wieder in sein Zimmer gehen kann. Aber oft war es einfach so, man hat eine Ohrfeige bekommen, wurde dann ins Zimmer geschickt und man blieb dann auch da und eigentlich war ja irgendwann, also ich weiß nicht, wann man aufhört damit, aber am Anfang denkst du, bitte, es soll noch jemand kommen oder das, ja, du denkst, wenn du jetzt weinst, dann tröstet dich irgendwann jemand, aber irgendwann hörst du damit auf. Also du, entweder hörst du auch auf, ganz zu heulen oder du heulst, aber du weißt, es kommt niemand. Aber sobald du aufhörst, eigentlich zu weinen, ist es viel schlimmer, weil dann beginnst du das komplett von dir abzutrennen.
Aus
Und ich
Schutz
glaube,
auch, ne?
ja.
Ja.
Und ich glaube einfach, es ist, was sehr oft passiert, das ist dieses, sich wirklich von sich abzutrennen. Also wenn du, es muss nicht nur Gewalt sein, wenn du das erlebst, sondern einfach, wenn du Dinge erlebst, die du nicht für dich gut verarbeiten kannst, dann trittst du irgendwie mehr aus dich heraus. Also dann, damit du das nicht spürst. Und wahrscheinlich habe ich das als Kind schon als erste Strategie einfach gelernt. Also schon beginnen in Korea im Unterbewusstsein. Einfach dich von dir zu trennen. Und deswegen ist das Verrückte ja, dass das eigentlich sich ganz lang durch mein Leben gezogen hat. Nicht zu spüren.
Und es ist
Und
ja auch eine Strategie, entschuldige,
absolut.
sich nicht zu spüren, den Schmerz nicht zu spüren. Ne? Und zu
Ja.
überleben. Und dann gab es aber den Tag, wo die Last zu groß wurde und du einen Zettel und einen Stift in die Hand genommen hast und eine Bitte an Gott geschrieben hast.
Da war ich noch klein, also da war ich 10 oder sowas. Und da habe ich so einen kleinen Zettel geschrieben und habe dem lieben Gott geschrieben, er soll mich doch bitte an meinem Geburtstag sterben lassen. Und habe das so unter mein blau kariertes Kopfkissen gelegt, in der Hoffnung, dass es erhört wird. Aber dann kam mein Geburtstag und ich habe immer noch gelebt. Und dann habe ich gedacht, okay, es soll irgendwie anders sein. Bei mir war es sehr ambivalent. Es war irgendwie von der einen Seite nicht mehr leben zu wollen. Und auf der anderen Seite spürte ich oder habe ich mir oft selbst gesagt, Maja, du musst ausgewählt sein. Weil du bist von Korea nach Deutschland gekommen. Wie geht es überhaupt? Weil als Kind konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Also deswegen war es so immer so ambivalent.
Also es war
Aber
der
ich.
Teil, der da nahe dran war, aufzugeben, aber der Teil, wo du überzeugt warst, das Leben macht einen Sinn und kann auch freudig sein, der war stärker.
Ja, weil im Spielen, glaube ich, kam das natürlich stärker und zu Hause fühlte ich mich komplett ungeliebt. Ja, ich fühlte mich nicht geliebt und nicht verstanden, nicht auch nicht in Sicherheit, nicht gehalten. Und deswegen hat es für mich auch lang gebraucht, bis ich überhaupt Beziehungen wirklich ja, eingehen konnte. Beziehung zur Freundschaft, ob das jetzt auch Frauenfreundschaft war oder auch natürlich mit Männern in die Freundschaft oder auch in eine Beziehung zu gehen. Es war für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ganz viele Jahre.
Immer gefährlich, wieder
Und ich habe das dann
verletzt und
eigentlich oft,
enttäuscht zu werden vielleicht, oder?
ja, und ich habe das eigentlich oft dann so provoziert, dass ich dann so etwas, entweder habe ich sowas provoziert, dass ich gehen kann zu sagen, oder dass der andere geht, also dass man Streit provoziert oder so, ja, dass man nach dem Motto, ich möchte eine Bestätigung, das kann ja gar nicht funktionieren. Und bevor ich verletzt werde, gehe ich.
Ja, das ist das, was du kanntest.
Genau.
Ja. Und ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil ich mich frage, was hat dich da getragen? Was hat dich auf einen gesunden Weg gebracht? Weil du bist nicht verbittert. Du bist keine Menschenhasserin. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja gesagt, du hast die Menschen alle zusammengebracht. Du bist nicht in Selbstmitleid zerflossen. Wo kam die Kraft her? Was hat dich da unterstützt?
Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren, aber es ist, glaube ich, das, was mich gehalten hat, ist meine tiefe Sehnsucht. Eine tiefe Sehnsucht, die ich aber nicht, die ich nicht bewusst hatte. Eine Sehnsucht und ja, eine Sehnsucht, dass es besser gehen kann für mich. Und auch ein Glaube, dass es gut wird, dass es gut sein muss für mich.
Und
Und
das ist ja.
natürlich auch Faktoren, die Umstände, die dann dazu kamen, ob das Menschen waren, auch du warst derjenige, auch Menschen, die dann da waren und mir was anderes spüren haben lassen. Ich hatte viel, viel Glück im Leben, ja. Ich hatte auch damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe ja damals auch in der Boutique gearbeitet in Tübingen. Und der Chef damals, der hat ja auch so viel mich supportet und so viel gesehen in mir, was ich noch gar nicht in mir gesehen habe. Und es war eigentlich, glaube ich, immer so, dass viele Leute in mir eine gewisse Stärke gesehen haben, die ich in mir gar nicht so anerkannt habe, die ich nicht sehen konnte.
Ja, das stimmt. Also es ging mir auch so. Für mich warst du immer die starke Maya und die mutige Maya. Ne?
Und das bin ich bis heute.
Und ja,
Ja, es ist.
ja. Und ich glaube, das ist auch eine deiner Lebensstrategien. Ne? Obwohl so viel Vertrauen zerbrochen war und Vertrauen und dich einlassen auf Begegnung, Beziehung immer mit der Achtstellung verbunden war. Hast du ja vertraut, dass es für dich einen besseren Ort und ein besseres Leben geben kann. Und du bist auch Gott nicht böse gewesen, dass er dich nicht abgeholt hat, sondern du bist ihm ja bis heute verbunden.
Ja, also nicht natürlich so, wie ich als Kind Gott verbunden bin. Also Gott war für mich als Kind so der Rauschebart, der sich in der Wolke sitzt und der strafend auch ist, wenn du jetzt nicht gut bist, ja, oder Gutes tust. Und als Kind denkst du ja ganz einfach. Und ich erinnere mich, dass ich ganz oft gebetet habe zum lieben Gott, dass er bitte nicht den Jesus, seinen Sohn, in mein Zimmer bringt, weil es hieß ja, dass Jesus wieder auf die Welt zurückkommt. Und ich habe dann immer gebetet, er soll doch bitte nicht, dass er dann plötzlich in meinem Zimmer steht, weil ich Angst dann habe vor einem fremden Menschen, der dann plötzlich in meinem Zimmer steht. Ja, also letztendlich, ich glaube, Gott war für mich eine Instanz, wo ich ja, also mich hinwenden konnte, wenn ich Not hatte. Und ich habe zum Beispiel auch dann an jedem Bot geschrieben, bitte gib mir keine 5 in Englisch, sonst bleibe ich sitzen, und habe seitenweise geschrieben, bitte hilf mir, dass ich keine 4 in was weiß ich in der Arbeit bekomme, oder dass ich, also eigentlich war das eher so ein mich an jemanden zu wenden und um etwas zu bitten. Und wenn ich heute an Gott denke, denke ich natürlich nicht an diesen Gott mit dem Rauschebart, sondern erkenne, dass Gott wirklich eine höhere Instanz ist, ob das eine höhere Intelligenz ist oder ein ja, das Universum, was letztendlich in uns allen ist. Wir sind alle Teil dessen, und es ist nicht nur, um was zu bitten, sondern auch sehr oft dankbar zu sein für das, was einfach wahr ist. Und ich bin auch wahrscheinlich deswegen nicht verbittert, weil ich auch sehe, was für Resilienz und Stärke ich entwickelt habe durch das alles, was da war, was auch unschön war, von Gewalt, von Schlägen, von beinahe vergewaltigt zu werden, von grausamen Dingen. Ich will nicht sagen, dass ich die selber, na, das kann man ja nicht sagen, dass man die selber provoziert hat, aber ich würde es mal so sagen, wenn du sehr stark von dir getrennt bist, dann gehst du in Extreme, um dich zu spüren. Weil das ist das, was wir wollen. Wir wollen uns fühlen. Und wenn du dich nicht fühlst, suchst du einen Weg, um dich zu fühlen. Der eine wird drogensüchtig, der andere hat hat schwerste Depression. Es gibt alles Mögliche, wo du dich hineinstürzen kannst. Und der Weg geht immer wieder in Verbindung zu gehen mit dir selbst. Und ich könnte da mal ein kurzes, was ein, vielleicht für die Gruppe auch, etwas, was wir gemeinsam mal, weil ich liebe ja mit Körper auch zu arbeiten. Ich lade euch mal ein, nehmt mal eure Faust, ist egal welche, und macht diese ganz fest und schaut ganz, also schaut eure Faust an und drückt noch etwas fester zu und schaut, wie die Faust ausschaut, wie sie, wenn ihr sie ganz fest zudrückt, sodass ihr so spürt, also was beginnt denn, wenn ihr die Faust ganz fest zuhabt? Ist der Atem noch da? Seid ihr wirklich in Verbindung mit euch komplett? Oder ist der ganze Fokus auf eure Faust? Und schaut die Faust an, und dann öffnet sie ganz langsam. Wirklich Finger für Finger. Dass ihr spürt, wie wieder Lebendigkeit in die Hand kommt, in jeden einzelnen Finger. Und wie dann einfach mehr Verbundenheiten stehen kann, der Atem fließt wieder. Man kann viel stärker wieder in sich sein. Und so muss man sich das vielleicht vorstellen, dass wenn du getrennt bist von dir, ist es wie, dass eine Anspannung auf etwas ist, wo du deinen ganzen Fokus hinbringst, der dich nicht mehr in Verbindung sein lässt mit deinem Herzen, mit deinem Atem, und dass du die Umwelt auch nicht mehr wahrnimmst als solches, als schönen Ort, die Menschen, ja, nur bedingt. Du bist so in deiner Anspannung gefangen, und das machst du, wie gesagt, nicht bewusst, sondern unbewusst.
Ja.
Und das ist dieser Survival-Modus.
Ja, und da bist du ja auch verschiedene Irrwege gegangen, oder? Die du im Rückblick sagst, das waren Versuche, dich zu finden, die aber fehlgeschlagen haben.
Ja, ich würde nicht sagen fehlgeschlagen. Ich würde sagen, diese Erfahrung habe ich wirklich alle gebraucht, um mich zu stärken, um zu erkennen, wie viel Kraft ich habe. Und wenn du es ganz krass mal nimmst und aus dem Glauben sehen würdest, in den Momenten, wo du denkst, wo ist jetzt meine göttliche Kraft? Wo ist jetzt etwas, was mich stützt? Weil du fühlst dich komplett alleine. Im Nachhinein weiß ich, dass es genau die Momente waren, wo ich von etwas Unsichtbaren gehalten worden bin. Weil auch für mich ein anderer Plan war. Weißt du, wie ich meine? Es ist wie, wenn wir uns alle vorstellen, es gibt etwas, warum wir auf dieser Welt sind, was wir, nicht, dass wir das erfüllen müssen, aber es gibt etwas in jedem von uns, was in uns schlummert, was zum Ausdruck kommen möchte. Und es ist dieses Berührtsein, diese ganzen Dinge, die ich erlebt habe, die mich auch geschmerzt haben, aber die haben mich so in Verbindung gebracht in meiner Berührtheit, dass ich heute ganz anders mit Menschen umgehen kann, die vielleicht ja Unterstützung brauchen, die ich erkenne in ihrer Not, die ich erkenne in ihrem Schmerz. Und es muss auch nichts weg. Ja, das ist immer so, dass wir immer denken, es muss etwas weg und das andere ist gut und das andere ist schlecht. Es ist in Erfahrung, es ist die Erfahrung, die wir machen im Leben. Und es braucht deine bewusste Entscheidung, dass du sagst, entweder ich habe was Besseres verdient, vielleicht wie ich es gesagt habe, oder auch, dass du sagst, ich möchte es anders. Und diese Entscheidung musst du bewusst treffen. Und also je unbewusster du bist und je ja, verklärter vielleicht oder je angespannter du bist, je getrennter du von mir bist, desto weniger kannst du mit dieser Stimme in Verbundenheit sein.
Aber das heißt ja auch Angst überwinden.
Angst begegnen, Angst integrieren. Es ist ein bewusstes, ja, ich würde mal sagen, es hört sich immer so alles so einfach in der Theorie an, aber das Leben braucht es in Scheibchen. Es ist so wichtig, dass wir uns keinen Druck machen, dass wir denken, es muss jetzt alles schon so sein. Also ich bin 54, bin ich 55 werde ich dieses Jahr, und die Dinge dauern. Und ich sage immer so gerne den Satz, Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Die Dinge brauchen ihre Zeit. Und wir hatten jetzt auch so lange keinen Kontakt. Aber wie schön ist, dass wir wieder in Kontakt sind. Und man kann sich entscheiden, gucke ich jetzt auf die ganze Zeit, wo ich jetzt nicht mit dir in Kontakt bin, oder sage ich einfach, ich freue mich, dass ich dich wieder getroffen habe und dass das Buch uns zusammengeführt hat, wie gesagt, auf ganz unsichtbare Weise, ja, auf unglaublich. Und ich bin dafür einfach dankbar und, ich spüre einfach auch das, was ich im Yoga einfach auch vermitteln möchte, ist wirklich in diese Berührtheit zu gehen. Natürlich bewegen wir den Körper und es ist auch wichtig, aber es gibt viele Arten, den Körper zu bewegen. Es muss nicht Yoga sein, aber für mich ist Yoga ein großartiges Tool, um wirklich sich bewusst zu erfahren im Körper. Aber auch es braucht Menschen, die man trifft, die einen unterstützen. Es braucht heilige Räume, so wie du sie erschaffen hast, Alexandra, mit Markus, wo Menschen einfach sein können, wo Menschen sich erfahren können, wo Menschen heilen können. So was in meinem Yoga-Studio. Und das ist einfach die Reise. Und wie schön es ist, dass wir wissen, dass wir, ja, nicht trotz, dass wir die Sachen, die Dinge, die wir erlebt haben, sondern genau deshalb, weil wir die Dinge erlebt haben, so nahbar sein können, so verletzlich uns zeigen können und doch auch in dieser Kraft und Stärke.
Ja, und das ist dir wirklich gelungen. Und trotzdem denke ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich ja, wie hat sie das geschafft? Es hat lange gedauert und du sagst, der Angst begegnen, die Angst integrieren. Aber was hat dazu beigetragen, dass du die Angst auch verlieren konntest? Du hast zum Beispiel geschrieben, dass du dann 8 Jahre dich gar nicht mehr auf eine feste Beziehung eingelassen hast.
Also
und dann aber bewusst entschieden hast, so jetzt möchte ich aber.
Also ich war ja, Moment, zwei, also drei, ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet, und mit dem Ralf war ich, das war die zweite Ehe mit, ich habe ja auch die Hanna mit ihm, also unsere großartige Tochter. Ich glaube, es braucht viele Faktoren, letztendlich Dinge zu integrieren, in dem, und es hört auch nie auf. Es ist wie etwas, ich würde mal so das benennen. Du hast es, also bis du es erstmal erkennst, es geht ja erst darum, du erkennst es. Du holst dir vielleicht Hilfe, du hast verschiedene Tools und ich hatte halt das Yoga auch an meiner Hand. Seit 2003 habe ich das Yoga für mich entdeckt und seit 2007 bin ich Yogalehrerin, seit 2011 habe ich ein eigenes Studio. Also du hast ein festes Commitment mit etwas, was dich in eine Praxis hält. Und deswegen ist für mich Yoga eine heilige Praxis letztendlich. Aber es kann auch sein, du findest es in deiner Kunst oder in Gesprächen oder in einer Therapie oder ja, einfach ein Commitment, wo du dich mit etwas wirklich committest, um für dich selbst zu sorgen, dich zu erkennen. Und es dann ja, es schrittweise zu bearbeiten. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und das Leben reguliert sehr viel, wenn du dich committest. Es ist, wir neigen ja dazu, wir fangen was an. Ich kenne es auch beim Yoga, viele, die fangen an und dann, ach, dann kommt der Punkt, wo es vielleicht ein bisschen unbequem wird, weil im Yoga macht man ganz viel erstmal mit Licht. Ja, also du erkennst auf einmal, wie viel Licht du in dir trägst. Und ich weiß, einer meiner ersten Stunden, ich hatte so das Gefühl, dass ich fast schwebe, so schön war das. Aber dann, wenn du nicht dran bleibst, wenn du nicht weitermachst, es kommt dann so ein Punkt, wo das ein bisschen unbequemer wird, weil du natürlich deinen Alltag trotzdem hast. Also ich hatte natürlich Auseinandersetzungen trotzdem. Dinge waren nicht rund. Und wenn du da nicht weiter dran bleibst, dann sagst du, ja, Yoga ist nichts für mich, es hat mir nichts gebracht, tschüss. Und du kannst nicht deinen Schatten begegnen. Und du brauchst, um die Ganzheit zu erleben. Und Ganzheit ist Heilung zu erfahren, brauchst du letztendlich den Schatten auch anzuerkennen. Und wirklich zu erkennen, dass deine Wunde auch dein Geschenk ist. Und es ist, ich weiß, das kann man jetzt so sagen, wenn jemand mitten da drin steckt, der sagt, sag mal, spinnst du jetzt, was sagst du mir jetzt? Ja, ich bin in einer tiefen Depression oder was weiß ich. Und es muss ja, wie gesagt, nicht alles auf einmal. Es ist wie, wenn wir einen Tunnel uns vorstellen. Und am Anfang spürst du nur, dass da irgendwo Licht ist. Und irgendwann mal siehst du einen Mini-Punkt. Und dann nicht aufzuhören, zu sagen, oh, das müsste schon längst alles da sein, das müsste alles schon groß sein. Nein, das ist dieser Punkt und du folgst ihm weiter. Und gehst einfach weiter deinen Weg. Und ich kann das einfach für mich immer nur wieder selber bestätigen, wie ich weitergegangen bin. Und wie sich immer wieder neue Dinge in mir öffnen. Und auch durch das Buch natürlich habe ich einen geschützten Rahmen mit Katharina gehabt, die mit mir das Buch geschrieben hat, in einem Dialog, wo ich auch nochmal Dinge reflektieren konnte und verschriftlichen konnte und nochmal mehr Klarheit gefunden habe. Und plötzlich war das Tagebuch von meiner Mutter da und dann fragst du dich immer, warum kommt es plötzlich? Ja, und so solche Dinge, ich glaube, deswegen ermutige ich die Menschen auch, dran zu bleiben an den Dingen, die schön sind. Und ich nenne auch oft dieses Beispiel, wenn wir uns ein Wasserglas vorstellen und in dem Wasserglas ist ganz viel Schmutz drinne durch unsere Erfahrung, Erde, Sand, Steine. Vielleicht kennt auch jemand schon dieses Beispiel. Und man rührt dann drin rum und es gibt dann so eine richtige dreckige Brühe und man sieht gar nicht mehr klar. Und es beginnt dann, dass du anfängst, mit dem kleinen Löffel den Dreck abzutragen. Also erstmal muss es still werden, das Wasser, und beginnst du es abzutragen. Das dauert sehr lange und es ist sehr mühsam. Das ist eine Art und es kann auch mal gut sein, dass man so beginnt. Aber dann irgendwann nimm einfach klares, sauberes Wasser und schütte es in dein Glas und lass den Dreck sich nach oben spülen, dass es immer klarer und klarer wird und immer wieder neu. mit den schönen Dingen des Lebens. Und diese Kraft, glaube ich, die hat mir auch unglaublich viel geholfen zu erkennen, ja, was ich zu geben habe in diese Welt hin.
Ja, das ist eigentlich, was du sagst, dass dieser Schatten, hast du es auch genannt, oder Dreck, ne? Dass das wie das Material ist, aus dem nachher das Licht und das Gold zum Vorschein kommen kann. Und beides gehört zusammen. Wie immer Licht und Schatten zusammengehören.
Ja, und es geht, glaube ich, immer wieder, dass man lernt, integrativ zu sein mit sich und mit Mitgefühl sich zu betrachten. Das bedeutet auch, dass wenn du, ja, wir sind dann plötzlich, sind wir schlau, wir haben eine Erkenntnis und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Und um die Ecke wartet wieder eine neue Erfahrung. Du denkst danach, ach, ich hätte es doch besser wissen müssen, weil und lalalala. Also wir sind ja ganz super dazu geneigt, uns wieder selbst auszupeitschen. Und anstatt wirklich zu sagen, auch das, ja, ein Gefühl kommt und du sagst, auch das gehört da, dazu. Und dich mit Mitgefühl zu betrachten. Nicht nur die anderen, sondern wirklich auch für dich selbst gut zu sorgen. Und wir glauben immer, wenn wir etwas tun, zum Beispiel auch dieses Gespräch, was wir jetzt haben, oder ein Buch zu schreiben oder egal. Wir denken immer, dass wir das erstmal für uns tun. Ja, das ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt ist, dass wir selbst so viel zurückbekommen. Allein wie viel tolles Feedback ich bekommen habe durch dieses Buch. Oder Menschen mir Dinge gesagt haben, was sie bewegt hat und berührt hat. Und allein das hat mir schon wieder so viel Mut gemacht, weiterzugehen, einfach weiterzugehen. Und es hört nie auf, es hört nie auf, dass wir dazu lernen, dass wir Erfahrungen machen. Und es gibt doch auch dieses Schöne, man fragt sich manchmal, was ist wichtiger, das Ziel oder der Weg? Und ich sage dir, es ist beides. Es ist beides, weil das Ziel ist das, was deine Intention ist, das, was dich ausrichtet, dahin zu schauen. Ich nenne es oft, wenn wir zum Beispiel Dankbarkeit ist so eine wunderbare Möglichkeit, dem Leben mehr höhere Schwingung zu geben und das Leben lebenswerter und sinnhafter zu machen. Aber wir können nicht 24 Stunden in der tiefen Dankbarkeit sein. Es werden die Momente sein, aber indem du dich danach ausrichtest, bestimmt es deinen Weg. Und ich glaube, dass es für die Menschen wirklich wichtig ist, sich immer mal wieder hinzusetzen, still zu sein und sich zu fragen, was ist meine tiefste Absicht? Was ist das? Was ist mein Bedürfnis? Was ist mein Herzenswunsch? Und es könnte was komplett Verrücktes sein, aber es kann auch was ganz Einfaches sein. Und wenn mich zum Beispiel Leute fragen oder mir erzählen, dass es ihnen nicht so gut geht, und dann versuche ich sie immer in den Moment zu holen, in den Augenblick hinein, der jetzt ist, und zu sagen, was könntest du tun, dass es dir nur 5% besser geht? Nicht 100, einfach nur 5%. Und es könnte sein, dass derjenige dann sagt, ich atme ein, ich atme aus. Ich bin lebendig. Ich bin gesund. Ja, irgendetwas, wo du merkst, du kriegst wieder Anbindung, weil die Anbindung ist eigentlich das Wichtigste. Die Verbindung zu dir selbst. Nach innen, wo du dann merkst, dass du halt nicht nur mit dir verbunden bist, sondern mit etwas Größerem.
Ja, das sind so wirkungsvolle Worte.
Ich hätte dazu auch noch einen Text, wenn du möchtest. Ich finde, der passt ganz gut, weil wir auch von Dunkelheit und Licht gesprochen haben. Also ihr findet all die Texte, die ich so schreibe, diese kleinen Texte auch auf meiner Webseite. Ich habe inzwischen 63 Stück. Und irgendwann möchte ich auch ein Buch davon wieder machen. Aber die haben mir gesagt, du müsstest mindestens 120 haben, dass so ein kleines Büchlein entstehen kann. Also deswegen bin ich da noch so ein bisschen.
Du bist schon bei der Hälfte.
Ja, genau. Über der Hälfte. Okay, dann diese Inspiration heißt Integration. Meine bewusste Entscheidung und mein bewusstes Tun, alle meine hellen und dunklen Erfahrungen zu akzeptieren, bewirken den Prozess der liebevollen Annahme meiner selbst. Dies lässt mich ein Teil von etwas Größerem sein. Dort erfahre ich Unterstützung, Halt und Verbundenheit. So bin ich wie ein Puzzlestück, das die Lücke schließt und im großen Bild seinen Platz hat. Das Bewusstsein von der immerwährenden Verbindung belebt die eigene innere Stärke. Sie ermöglicht erst die Bereitschaft für Öffnung, Veränderung und neue Erfahrungen. Dadurch verschmelze ich mit der Ganzheit, in der ich eingebettet bin und erfahre ein Paradies auf Erden.
Vielen Dank, liebe Maja, was du uns erzählt hast und auch erleben hast lassen, durch was du durchgegangen bist und wo du heute wirklich angekommen bist.
Und
Und
das
dass
ist
es immer noch weitergeht.
genau. Und
Ja.
das ist sowieso das Wichtigste, angekommen im Jetzt. Und das Jetzt ist immer wieder neu, immer wieder neu. Nie zu Ende. Und
Danke dir.
ja,
Und jetzt wolltest du noch was sagen,
ja,
bitte.
es ist nämlich mit der Dunkelheit und mit dem Licht ist es so, dass es wie der Schatten ist und das Licht, ja. Aber es ist, wir haben oft diese Bewertungen in den Dingen und die machen es uns so arg schwer. Natürlich können wir nicht, wenn jetzt uns irgendwas widerfährt, juhu, gell?
Ja.
Aber die Dinge in etwas mit Abstand zu betrachten, versuchen, das hilft oft. Und wenn man Dinge nicht gleich versteht, dass man sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ich verstehen werde, warum
Ja,
es richtig ist, so wie es
so
ist.
kommen musste und zu dir gehört.
Ich habe durch viele, viele Herausforderungen in der Not Menschen getroffen, weil ich ja danach gesucht habe. Wäre ich nicht in der Not gewesen, hätte ich diese Menschen nicht getroffen. Hätte diese Erfahrung mit diesen Menschen niemals machen können. Und ich möchte darauf hin wirklich weisen, dass nicht die Handlung als gut weiterhin betitelt werden muss. Nicht die Handlungen an sich, wenn Menschen etwas tun, dir antun. Es ist nicht die Handlung, die du gutheißen musst, sondern dass du verstehst, warum du gewisse Dinge, warum du dich so verhalten hast, warum du in dem Survival-Modus warst, warum du nicht bei dir warst, damit du verstehst, dich selbst besser verstehst und auch andere Menschen verstehst und auch die Menschen, die du triffst, anschaust, nicht nur in das, was du siehst, sondern wirklich in dem Wissen, dass wir nie sagen können, welche Talente dahinter stecken und welche Not dahinter ist. Es ist beides da.
Und so gelingt dann auch Vergebung.
Ja. Wenn du mit dir in Verbindung gehst, dann heilst du dein Herz Und es war bei mir ja auch dieser entscheidende Moment, wo ich hatte mit meinen Eltern jahrelang keinen Kontakt mehr. Und irgendwann hatte ich so eine kleine Zeremonie für mich gemacht, ein Vergebungsritual kurz vor Weihnachten und habe bei meiner ganzen Familie um Vergebung gebeten und mir selbst auch um Vergebung gebeten. Und siehe da, nach den 21 Tagen, plötzlich hatte ich eine E-Mail von meinem Bruder im Postfach. Es ist, und ich sage ja auch immer, manche Dinge, die passieren, man weiß nicht, wie kann das sein, ja, wie passieren die Dinge. Und an Wunder zu glauben, ist auch was Schönes. Wunder für sich selber zu glauben, ist wirklich auch was, ja, was Spirituelles wahrscheinlich.
Ja, danke, Maja. Ich habe dir ganz gespannt gelauscht, mit viel Rührung, viel Bewunderung. Und das größte Geschenk, was du mir jetzt gemacht hast mit deinem Buch, war, dass ich so einen Einblick bekommen habe. Ne? Meine Erinnerung, wer war die Maja damals? Dann die Maja in dem Buch. Was erzählt sie von sich? Manches wusste ich, manches gar nicht. Und jetzt so ein Einblick. Wie sprichst du über all das? Wie du dich entwickelt hast, was du für dich erkannt hast und was du auch an andere weitergeben möchtest. Und was ich da spüre, ist eine ganz große Liebe für dich. Und das ist eine alte Liebe. Und ich glaube, daher war ich auch so wahnsinnig aufgeregt, ja. Weil damals, als deine Hanna geboren ist, da kam ich mir so fehl am Platz vor. Es war nicht stimmig, dass ich da war. Und was
Ja,
ich
du
empfunden
musst
habe.
sagen, dass du bei der Geburt von Hannah dabei warst.
Ja,
Ja,
ja. Und was ich da empfunden habe, war einfach reine Liebe.
genau.
Für dich und für dein Töchterchen. Und als ich mich dann jetzt auch so gefragt habe über den Tag, warum bin ich so aufgeregt, da dachte ich, es ist wie ein Verliebtsein. Diese alte Liebe kommt wieder. Und die hat so was Unzerstörbares. Und du hast mich nie enttäuscht oder irgendwie gekränkt. Du hast mir nie wehgetan. Deswegen ist diese Liebe so rein. Und überhaupt nicht angestoßen oder angepiekst. Und dafür danke ich dir von Herzen.
Dankeschön. Ja, es ist eine Reise, das ganze Leben ist eine Reise, ein Riesen. Ich hoffe für jeden ein Geschenk, die Erfahrung zu machen und gespannt zu sein, was das Leben einem noch alles vor die Füße wirft und mutig zu sein, wenn es was vor die Füße wirft, dass man sagt, okay, ich mache das, genauso wie so ein Online-Seminar, was ich noch nie irgendwie gemacht habe und ich auch gar nicht weiß, ja, und wusste, wie funktioniert das jetzt so, aber ja, das Lernen ist das eine, glaube ich, aber das, was du sagst, es gibt etwas in uns, das ist unzerstörbar. Und es ist schon immer da gewesen. Und es ist das, was jeder von uns in sich trägt. Etwas, was unzerstörbar ist. Egal, was er erlebt an schrecklich, schrecklich, schrecklichen Dingen, die es auf der Welt gibt.
Und das ist das, was uns verbindet und woran wir auch anknüpfen können, was
Ja.
spürbar ist.
Ja, und das ist das, was auch ich zu Anfang auch schon vorgelesen habe. Das ist dieses tiefe Berührtsein. Das ist das, was dann einander nahe kommt. Ja, ich würde ganz gerne mein Buch kurz mal reinhalten in die Kamera, damit ihr das auch mal seht, dass das, also ohne diese Zettel natürlich, das sind nur meine Notizen. Ist das jetzt spiegelverkehrt, oder?
Nö, super. Ich sehe es genau richtig.
Ich sehe das bei mir spiegelverkehrt. Das ist das Buch. Es ist so ein dünneres Buch mit ungefähr 140 Seiten. Man nennt es Novelle und ist mit meiner lieben Katharina Schlicht zusammengeschrieben. In Erzählform sehr, ich würde mal sagen, sehr bildhaft geschrieben. Man kann sich sehr gut reinzoomen. Viele Leute haben mir gesagt, nach 2 Tagen habe ich dein Buch schon durchgelesen. Ich konnte es einfach nicht weglegen. Alexandra hat gesagt, ich habe es gleich noch mal gelesen, um mir einfach noch ein paar Notizen zu machen. Und es deckt sehr viel verschiedene Themen ab. Themen, die ich erlebt habe, einfach durch mein Andersausschauen. Das ist auch das Thema Rassismus ist drin. Es ist diese Geschichte einfach, die Adoption mit drin. Und einfach der ganze Werdegang, den ich mit meinen Eltern erlebt habe, in meiner Familie. Und auch, wie ich letztendlich auch in den Frieden gekommen bin, was wir auch jetzt angeschnitten haben mit Alexandra.
So, ja, dann machen wir weiter. Der Markus hat mir eine Frage geschickt, jetzt kommen noch mehr. Ich lese das einfach mal vor, Maya, okay?
Ja, okay, ich versuche es zu beantworten, wenn möglich.
Ja, das ist eine Frage von Jana. Wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass du angekommen bist? Und wie war das? Wie hat es sich angefühlt? Gab es einen Auslöser?
Also ich glaube, ich hatte Phasen, Momente, kurze, kleine Momente, wo ich das schon hatte. Aber so wirklich angekommen bin ich eigentlich mit meinem jetzigen Mann. Ich habe ihn kennengelernt 2016. Wir haben uns übers Internet kennengelernt und ich glaube, nachdem wir dieses Verliebtsein, das vorbei war, wo wir auch Leidenschaft hatten, körperliche, sehr große Anziehungskraft, aber als das ein bisschen ruhiger geworden ist und ein paar Auseinandersetzungen da waren und er immer noch da blieb und ich immer noch da blieb, dann hat es im Endeffekt, habe ich gemerkt, so jetzt ist der Moment, wo ich einfach mehr ankomme. Aber ich sag mal so, ich habe verschiedene Momente auch im Yoga schon gehabt. Ja? Ich glaube auch, dass man nie sagen kann, so und dann war das das, sondern es sind Nuancen. Es ist wie dieser Tunnel, was ich vorhin beschrieben habe. Es ist punktuell, spürst du, siehst du etwas, was dir Licht gibt und wo du weißt, da willst du hin. Es ist etwas, wo du spürst, da willst du hin.
Danke.
Ich hoffe, ich habe das jetzt so beantwortet.
Das werden wir dann lesen. Da ist eine Frage, ich sehe nicht von wem. Marion Bierling. Als du das Buch abgeschlossen war und du die erste Kopie davon in den Händen hielst, wie ging es dir da?
Also ich sag mal so, als ich das Paket 2023, Anfang 2023, es kam zu mir nach Hause. Dort in diesem Paket waren die 30 Autorenbücher. Habe ich das Buch in die Hand genommen, habe gesagt zu mir, Scheiße, was hast denn jetzt gemacht? Das war eigentlich meine erste Reaktion. Was hast du jetzt wieder gemacht? Weil da wusste ich, jetzt ist alles raus. Also das war eigentlich meine erste Reaktion. Und natürlich war ich stolz, dass das Buch überhaupt fertiggestellt worden ist. Und ich sag mal so, ich habe das Titelblatt auch selbst gemacht, ja. Also das bin ja ich als kleines Baby. Das ist das Foto, das meiner Mutter geschickt worden ist, ob sie mit mir einverstanden ist, von Terre des Hommes. Und das bin ich sozusagen jetzt in meinem Yoga-Dasein. Also das habe ich auch alles selbst kreiert und war dann auch erstmal froh zu sehen, das sieht eigentlich ganz, ganz gut aus, ja, als Buch. Ja. Aber erstmal war ich so, oh Mann. Aber so ist es ehrlich gesagt immer, wenn ich auch Aufträge bekomme, habe ich schon in größere Sachen auch mit Yoga gehabt. Und im ersten Moment sage ich immer ja und dann denke ich mir, meine Güte, konnte ich nicht einfach auf dem Sofa zu Hause bleiben und einfach die Füße hinlegen. Irgendwas ist da, was sagt nein. Nein.
Maya, go.
Yes, you can.
Ja. Ja. Ich habe hier noch eine Rückmeldung von Johannes.
Ja.
Danke für die sehr persönlichen Worte, Maja. Wir haben vor 24 Jahren zwei Kinder adoptiert und als Eltern viel Liebe bekommen und gegeben. Und dennoch ist es uns unmöglich gewesen, Traumata der Kinder zu verstehen.
Ja.
Hier hast du mir sehr geholfen.
Ja, da kann ich wirklich nur, Johannes, dir sagen, es reicht, dass du das gibst, was dir möglich ist. Und alles andere, dass die Kinder bringen ihre eigene, ja, Stärke mit. Und du kannst auch nicht mehr machen, als dass du tust. Und es wird seinen Weg gehen. Es wird seinen Weg gehen. Und die Kinder, also die Heranwachsenden, man muss sich selbst Hilfe nehmen. Man muss selbst mit Menschen zusammenkommen. Es gibt ja inzwischen auch, also gibt es Vereine, wie auch ich bin auch im koreanischen Verein und habe dort wunderbare Frauen kennengelernt. Als ich das erste Mal in die Reise gemacht habe nach Korea, habe ich mehrere Leute kennengelernt, die einfach in der gleichen Situation sind. Und das gibt dir schon einen größeren Einblick und auch einen größeren Einblick, was für eine unglaubliche, ja, wie soll ich sagen, unglaubliche Trauer man auch überwinden muss. Es ist wirklich auch etwas, was traurig ist und was auch traurig bleibt. Und man muss dem auch Raum geben, auch als Eltern zu sagen, hey, ist okay, dass du traurig bist darüber. Ich bin dir so gut Eltern, wie ich sein kann. Ich versuche da zu sein, so wie ich es eben kann und wie ich es auch mache mit meiner Tochter. Und die ist meine Tochter aus meinem Bauch. Es ist genau das Gleiche. Ich habe viele Dinge auch nur so gut machen können. Und meine Eltern, wie gesagt, konnten es auch nur so gut machen, wie sie es können. Und viele Dinge werden einfach später verstanden. Es ist zwar nicht tröstlich für manchmal für uns Eltern, aber viele, viele Dinge sind erst später einfach in der Reife, ja, kann man nachvollziehen, auch wie toll die Eltern waren, auch meine Eltern auf ihre Art und Weise. Wie habe ich es gehasst, immer nach Österreich zu fahren? Ich wollte auch nach Italien, wie alle, an den Strand liegen, Ölsardinen, und wir sind immer auf die Alm gefahren zum Wandern, und ich fand es doch schlimm. Und Skifahren, ich, und habe gefroren. Heute sage ich mir, ach, sie haben alles richtig gemacht. Deswegen, Johannes, ist alles gut. Das, was wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir lernen, als Eltern vorzuleben. Hab dich lieb, schau dich an mit Mitgefühl, hab deine Frau lieb, macht was für eure Beziehung, macht was mit eurer Familie natürlich gemeinsam, aber ja, kümmert euch auch um euch, um euer Seelenleben, und dann könnt ihr das vorleben.
Bist du auch bereit?
Meine Tochter sagt mir immer, es ist schön, wenn ich sage meine Tochter, weil Alexandra kennt ja die Hanna von Anfang an. Sie sagt mir immer, Mama, du warst früher so streng, aber du hast mir Werte vermittelt. Also, es ist so ein bisschen, ja. Sie wirft mir heute noch vor, dass ich ihr nie diesen Luftballon gekauft habe, der 7 € gekostet hat. Ihr kennt doch diese großen Luftballons, die so auf dem Jahrmarkt, die so, ich weiß nicht, wahrscheinlich kosten die heute 13 €, ich weiß es nicht. Also so große, die habe ich ja nie gekauft. Aber als mein Patenkind gekommen ist, die Carla, die wollte den Luftballon. Habe ich gesagt, ja klar, Carla, natürlich. Und die Hanna hat gesagt, Mama, und damals hast du mir nie diesen Luftballon gekauft. Das ist einfach, man hat als Eltern einfach eine andere Aufgabe. Und ich freue mich schon auch, dass ich dann auch bald Oma werde, so wie du. Ich will das auch.
Ja,
Das ist toll.
dann komme ich dich besuchen. Bist du noch offen für Fragen?
Ja, natürlich.
Ja?
Ich hoffe, ich habe so mit
Eine Frage von Stefanie. Wie lange hat es gedauert, das Buch zu schreiben und alles zu sammeln? Wie ist denn die Idee entstanden?
Ah, das ist toll. Das wird auch im Buch beschrieben. Ich hatte schon mal vor, das Buch zu schreiben, aber es hat damals mit der Person nicht gepasst, Weil es ist nicht einfach so, wenn man eine persönliche Geschichte erzählt und die wird aufgeschrieben, man braucht ein Gegenüber. Es ist genauso, wenn man eine Therapie macht. Es braucht das Gegenüber, wo es einfach stimmig ist und passt. Und ich hatte mit der Katharina, die Katharina ist eine Teilnehmerin von mir. Die ist Lehrerin damals gewesen auf der Friedrich-List-Schule in Wiesbaden. Und ich habe die Lehrer dort unterrichtet, eine Zeit lang. Und dann hat es aufgehört, dann habe ich nur im Studio unterrichtet und sie ist dann weiterhin, Entschuldigung, ins Studio gekommen. Und dann kam Corona, wir hatten dann mehr Zeit, durch die Privatstunden uns zu unterhalten. Und in einer Eingebung, wirklich in einer Eingebung, habe ich gesagt, oh, jetzt, dann kam die Idee wieder. Ich möchte ein Buch schreiben. Und dann war ich voller Freude und habe gedacht, nächstes Mal, wenn sie kommt, ich frage sie. Und dann kam sie auch ins Studio, wieder zur Privatstunde. Und dann habe ich ihr gesagt, Katharina, ich muss dir unbedingt sagen, ich hatte eine Eingebung und du kannst Nein sagen, ja, aber ich hatte einfach diese Eingebung. Ich möchte dich fragen, willst du mit mir ein Buch schreiben? Und sie guckt mich an und sagt, du wirst es jetzt nicht glauben, aber ich habe meinen Freundinnen erzählt, ich würde so gern über die Maya ein Buch schreiben. Also das war so verrückt. Und dann war es einfach so, dass es dann sein musste. Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht. Wir haben uns regelmäßig getroffen in Eltville. Wir haben E-Mails geschrieben, telefoniert. Es hat wunderbar, war das ein Zusammenspiel von natürlich auch Tränen vergießen, verarbeiten. Ich für mich alleine Texte schreiben, wieder drüber nachdenken. Aber es hat ungefähr, wie gesagt, ein Jahr gedauert und dann ein paar Monate später war dann auch, ging das dann in die ganze Arbeit mit, also zu dieses, das Bearbeiten, wie das dann ausschaut, Layout und dieses, das muss man ja eine gewisse Schriftform und Absätze und das hat alles die Katharina gemacht. Damit habe ich gar nichts zu tun gehabt, Gott sei Dank, weil das ist so ein verrückt, was ein Buch alles braucht. Das ist so verrückt. Im Jahr 2023, anfangs war es, wie gesagt, da. Dann war es geboren.
Dein zweites Kind, nee, dein drittes. Maya Yoga ist ja auch ein Kind.
Genau, mein Studio ist auch wie ein kleines Baby.
Ja. Da habe ich noch eine letzte Frage, wenn ich keine übersehen habe, von Elke. Hat sich der Kontakt zu deinen Geschwistern durch das Buch vertieft oder verändert?
Also, meine Geschwister wissen nichts von dem Buch. Ich bin mal gespannt, wie sie reagieren, wenn sie das Buch, wenn sie davon erfahren. Ich habe noch nichts erzählt. Ich würde jetzt auch von selber nichts erzählen. Ich glaube, dass auch meine Geschwister viele Dinge einfach für sich anders verarbeitet haben. Sie sind auch nicht groß erwähnt. Natürlich sind sie erwähnt, dass ich Geschwister habe, aber nicht einzelne Situationen mit meinen Geschwistern. Nur vielleicht da, wo dann Gewalt erfahren worden ist, wo sie dann auch mit dabei waren oder wo sie halt auch, ja, wieder zum Teil das Verhältnis war. Aber es ist nicht groß als Geschichte erzählt. Wir haben so einen losen Kontakt. Wir treffen uns einmal im Jahr, würde ich mal sagen, per Zoom auch an Weihnachten. Und das organisiere immer ich. Von den meinen Geschwistern kommen nicht so viel. Aber wir sind jetzt nicht in böse oder so miteinander. Wir hatten uns eigentlich, als den Eltern angefangen hat, schlechter zu gehen, haben wir einen stärkeren Kontakt wieder bekommen. Als ja dann natürlich auch so Dinge zu organisieren gab und dann letztendlich natürlich Beerdigung, wie es immer so ist, ja. Ja, aber das kann sich auch immer wieder ändern. Ich bin dafür alles offen. Es ist so, wie es ist im Moment.
Jetzt kam noch eine Frage, die schaffen wir auch noch. Von Leo. Liebe Maja, ich habe dein Buch schon vor 2 Wochen bestellt, aber bisher noch nicht bekommen.
Frechheit.
Ich kann es kaum erwarten, es zu lesen. Deine Worte, deine Einblicke in dein Leben, die du mit uns geteilt hast, haben mich zutiefst berührt und machen Mut. So schön auch die besondere Freundschaft, die dich mit Alexandra verbindet. Danke.
Ja, herzlichen Dank. Und bei Amazon muss ich sagen, ich sage das nicht gerne, aber da geht es irgendwie schneller. Wenn man das über den Verlag bestellt, ich weiß auch nicht, dann dauert es irgendwie länger. Aber 2 Wochen ist schon frech.
Finde ich auch lang, aber ich musste auch ein paar Tage warten.
Das tut
Naja.
mir leid. Also wenn es jetzt, wenn ihr mir die E-Mail schreibt und unter den ersten 10 seid, werdet ihr keine 2 Wochen warten. Ich schwöre es. Ich kümmere mich drum. Aber auf
Jetzt
jeden
kommt.
Fall bitte dazu schreiben, was euch bewegt hat. Konkret bewegt oder ja, es wird demnächst auf jeden Fall auch ein Hörbuch davon geben, was ich selber bespreche. Wir treffen uns Anfang April. Und auch eine Freundin von mir ist Synchronsprecherin, die wird den Part von Katharina sprechen. Bin ich auch sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich fertiggestellt sein im Mai, denke ich mal. Das E-Book kommt jetzt demnächst raus. Was demnächst heißt, weiß ich nicht. Aber das ist das, was der Verlag gesagt hat. Demnächst, ich schätze mal, ja, April dauert es. Aber so sind die Dinge alle im Geborenwerden.
Entstehen, genau. Noch ein Wort von Ulrike. Liebe Maja, herzlichen Dank fürs Teilen deiner tiefen Lebensreise. Das macht mir Mut und Lust auf mehr. Jetzt. Liebe Grüße, Uli.
Schön. Ja. Also, ich hätte noch eine Inspiration, die ich auch ganz, ganz schön finde, als Schluss irgendwie, wenn ich die noch vorlesen darf. Und zwar, vielleicht kennt einer von euch ich guck mal, ob man das richtig sieht, diese Geste, die man im Yoga so oft macht, die nennt sich Anjali Mudra, wo man die Handflächen zusammenlegt und vor dem Herzen zusammenschließt. Und ihr müsst die jetzt nicht einnehmen, aber ihr könnt, wenn ihr möchtet, weil die Inspiration heißt Anjali Mudra. Und ein Mudra ist eigentlich eine Handhaltung, die Energie lenkt. Ja, im Yoga hat man das als Handhaltung und es geht ja immer im Yoga um Energie. Und es ist wie ein Siegel auch und bedeutet aber auch, es soll Freude bringen oder es ist wie eine Darbietung. Darbietung oder ein Schenken, ein Übergeben. So, die Inspiration heißt Anjali Mudra. Dies ist nicht nur Ausdruck für alle scheinbaren Gegensätze, die sich im Herzen vereinen, wie das männliche und weibliche Prinzip, das Manifeste und das Feinstoffliche, das Vergangene und die Zukunft. Es steht auch für den Wunsch nach Verbindung mit uns selbst, dem Außen und dem All-Einen, was Liebe ist. Wir sind zwar eine Gemeinschaft von vielen, aber die Kraftquelle ist die eine. Das bedeutet, dass wir alle ein Einssein teilen und wir eins mit dieser Quelle sind, von der wir kommen und zu der wir wieder zurückkehren. Die Quelle, die uns unterstützt, versorgt und liebt. In dem Sinne danke ich euch nochmal alle ganz herzlich, dass ihr so lang dran geblieben seid für diese persönliche Reise. Danke, Alexandra. Danke auch Markus, der das im Hintergrund alles da für uns bewerkstelligt. Ich erinnere mich an die Zoom-Zeit, an zur Corona-Zeit. Da musste man immer Yoga und noch mit dem Computer und noch mit dem Chat. Und dann noch vorturnen, ich war gänzlich überfordert und dann hing mal, irgendwie war der Ton weg, dann war irgendwie das Bild verschwommen. Also, und das Schlimmste war dieses Hybrid, wo man beides auf einmal hat. Das ist auch ganz schlimm. Deswegen ist sowas ganz toll, wenn man jemanden im Hintergrund hat, der das für einen organisiert. Also nochmal, Markus, lieben, lieben Dank.
Sehr entlastend, ja. Ja, dann beschließen wir unseren Abend. Auch von mir vielen Dank an alle, die dabei waren und allerherzlichst an dich, Maja. Und alle guten Wünsche für deine weiteren Projekte.
Ihr
Und dann
werdet
bestelle
es
ich mir als
erfahren.
nächstes das Hörbuch.
Ihr werdet es erfahren, genau.
Ja. Das nächste Buch kommt.
Ja, das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber
Ja, gut, aber. Alles zu
Projekte.
seiner Zeit.
Projekte sind am Start und alle, ja, ich wünsche euch allen einfach wirklich alles Gute und nicht verzagen, wirklich auch Momente zu haben, die schwer sind, die uns manchmal auch körperlich einschränken, sondern wirklich in dieser Verbundenheit zu bleiben und Menschen zu kontaktieren, wie Alexandra zum Beispiel, ja. Menschen, die einem so viel Fürsorge und Wärme und auch ein gutes Gespräch geben.
Danke.
Dankeschön.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss, tschüss.